Der Chief People Officer, die CPO, die spielen heute nicht mehr nur eine unterstützende Rolle, also eine administrative Rolle, sondern sind strategischer als je zuvor und stehen damit dann auch im Mittelpunkt der Entscheidungsprozesse für die Führungskräfte. Ja, das heißt als Konsequenz, dass wir heute vermehrt ein sogenanntes Dreierkonstrukt sehen. Also Entscheidungen werden getroffen von CEO im Einklang mit CFO, also Finanzen, und CPO, also HR.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu der letzten Folge der zweiten Staffel von HR ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast, wie immer mit meiner lieben Freundin Annika, live aus Hamburg, und mit mir, Anjali, aus Berlin. Annika, ist die letzte Folge, aber wir enden mit einem Banger.
Das ist richtig. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und es ist total verrückt, dass die zweite Staffel jetzt auch schon durch ist. Nichtsdestotrotz, wir enden heute mit einer ganz besonderen Folge und wir enden ein bisschen so, wie wir die Staffel angefangen haben.
Der Full-Circle-Moment.
Ich erzähle mal kurz, worum es heute geht. Als fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer erinnert ihr euch ja sicherlich an eine unserer Auftaktfolgen zu Staffel Nummer 2. Und zwar ist das die Folge gewesen, die Dino-Folge mit der Julia Kardorf-Winkelmann. Wir reden hier ganz viel über eine Studie. Hier gibt es diverse Schätzfragen zu dem ganzen Thema. Wie haben sich CHRO-Rollen entwickelt über die letzten Jahre? Wie sehen Board-Karrieren aus? Was sind an Anforderungen, an Skills für HRler? Was hat sich dort verändert in den letzten 20 Jahren? Diese Studie hat sowohl bei Anjali, Julia und mir ganz viel Staunen und positive Resonanz ausgelöst. Und wir haben viel positive Rückmeldung auf diese Studie bekommen. Und dann haben wir uns gedacht, laden wir doch heute mal die liebe Claudia von Heidrick & Struggles ein, die Autorin dieser Studie ist. Ein riesengroßes herzliches Willkommen zu uns im Podcast, liebe Claudia.
HR ungeschminkt, groß Wissenschaft.
Genau. Liebe Annika und liebe Anjali, danke, dass ich heute bei euch sein darf. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts und you set the bar high. Insofern letzte Folge von der zweiten Staffel. Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Wir freuen uns auch sehr. Und ich würde jetzt, bevor ich einmal an die Intro an dich übergebe, noch mal kurz sagen, warum genau bist du neben der Studie auch die Person, mit der wir heute zu dem Thema Entwicklungs-CHRO-Karrieren sprechen sollten. Claudia hat bei Heidrick & Struggles neben anderen Rollen einen Kernfokus darauf, CHROs und HR-Leitungen in verschiedensten Unternehmen zu platzieren. Also sowohl große Industrieunternehmen bis hin zu kleineren, stärker wachsenden Unternehmen, und fokussiert sich da unter anderem wirklich auf CHRO-Rollen. Ich durfte es ja auch einmal als Kandidatin im Prozess erleben und finde, du bringst eine wahnsinnige Expertise auf diesem Thema auch mit, hast mir damals extrem viel Guidance gegeben, was ich total geschätzt habe, plus on top diese Studien geschrieben. Und deswegen bist du heute die beste Person, mit der wir dazu sprechen sollen. Liebe Claudia, over to you. Magst du dich einmal vorstellen und ein bisschen mehr zu dir und zu Heidrick & Struggles erzählen?
Sehr gerne. Mein Name ist Claudia Schneider. Ich bin jetzt seit 13 Jahren bei Heidrick & Struggles. Wir sind eine der führenden Executive Search und Leadership Advisory Firmen. Als Principal hier bei Heidrick besetze ich tatsächlich Führungspositionen im Bereich Finanz, für uns heute nicht relevant, und HR. Und du hast es schon gesagt, Annika, dabei ist meine Arbeit wirklich sehr breit und sehr branchenübergreifend und auch von der Ownership-Struktur betreue ich alles, was Private Equity Portfolio-Unternehmen ist, Mittelständler, Großkonzerne, da ist alles dabei und macht unglaublich viel Spaß.
Das glaube ich und das ist super, also ich finde es einen super spannenden Bereich und wie wir ja auch gleich in der Studie herausfinden, ein Bereich, in dem sich die letzten Jahre extrem viel getan hat, oder?
Yes, absolut. Kein Zweifel, ja.
Und ich würde sagen, dass wir dann mit der ersten Studie direkt mal reinstarten. Und zwar geht es ja darum, das ganze Thema Karriereentwicklung
Liebe Annika, magst du die Zuhörenden nochmal abholen, über welches Thema wir denn überhaupt reden, für die, die es wagen, die Dino-Folge nicht gehört zu haben?
Für den natürlich ganz unwahrscheinlichen hypothetischen Fall, dass ihr die Dino-Folge nicht gehört habt, dann brecht jetzt bitte ab und hört erst die Dino-Folge. Nein, Scherz. Also, wir reden heute mit Claudia über zwei Kernthemen. Einmal das Thema Karriereentwicklung von HR-Rollen. Wir sehen einen unfassbaren Push im Markt, zumindest durch uns wahrgenommen, dass es immer mehr CHRO-Rollen gibt in unterschiedlichsten Unternehmen, diese Rolle stark nachgefragt ist. Aus welchem Grund? Und das ist das zweite Thema, zu dem wir mit der Claudia heute sprechen, weil einfach ganz viele neue Anforderungen an HR auftreten, aufkommen und entsprechend gemanagt werden müssen. Und wir schon längst aus dieser klassischen Sicht HR macht Admin und sonst nichts raus sind und auch immer stärker und schneller rauskommen werden. Dazu reden wir heute mit der Claudia und fokussieren uns dann neben ihrer Expertise als Personalberaterin auch auf die Studien, die sie mitgeschrieben hat.
Also im Grunde, wenn ich es einfach zusammenfasse, warum gibt es People im Vorstand jetzt, in der Geschäftsführung und was hat sich verändert in den letzten Jahren?
Ja. Und wie kommt man dahin? Wie sind Karrierewege von People im Vorstand? Starten wir mit dem ersten Thema und mit dem ersten Block, und zwar dem ganzen Thema Karriereentwicklung. Wie hat sich denn aus deiner Perspektive die letzten Jahre so das Thema Nachfrage nach CHROs entwickelt, liebe Claudia?
Das ist eine ganz spannende Frage und ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, um das auch zu erklären. Der Chief People Officer, die CPO, die spielen heute nicht mehr nur eine unterstützende Rolle, also eine administrative Rolle, sondern sind strategischer als je zuvor und stehen damit dann auch im Mittelpunkt der Entscheidungsprozesse für die Führungskräfte. Ja, das heißt als Konsequenz, dass wir heute vermehrt ein sogenanntes Dreierkonstrukt sehen. Also Entscheidungen werden getroffen von CEO im Einklang mit CFO, also Finanzen, und CPO, also HR. Das heißt, dass damit dann auch die Erwartungshaltung an den oder die heutige CPO ist, dass er oder sie in der Lage ist, strategische Unternehmensfragen wirklich mitentscheiden zu können, ja? To have a seat on the table, wenn sozusagen wichtige Entscheidungen für die Organisation anstehen. Das heißt dann, dass die Rolle immer strategischer, immer ganzheitlicher wird. Und das ist genau auch die Antwort dann auf deine Frage, Annika, dass wir in den letzten Jahren sehr viel Nachfrage dann erlebt haben, weil wir in der Pandemie gesehen haben, dass viele CPOs nicht die richtigen waren, durch diese Krise zu steuern, diese neue Rolle einzunehmen. Und entsprechend wurden da viele Veränderungen auch in den letzten Jahren gemacht.
Ich finde es total cool, das aus deiner Perspektive jetzt einmal so zu hören, dieses Thema, dass viele CPOs auch einfach an der Stelle nicht die richtigen gewesen sind. Anjuli und ich haben ganz oft das Thema a seat at the table. Ja, HR braucht den, aber das kommt auch mit ganz anderen Erwartungen. Alle Rollen im Board sind in der Lage auf einer oder sollten in der Lage sein, Bilanz, G&V, alle solche Themen zu verstehen, Treiber, Werttreiber vom Unternehmen zu verstehen, dann gilt das natürlich auch für HR und dann kann man nicht sagen, nee, ich steuere aber eher mit Themen so aus dem Bauchgefühl und was genau war jetzt nochmal dieses Adjusted EBITDA?
Du sprichst mir so aus der Seele, wenn ich das nochmal sagen darf, liebe Annika, weil ich erlebe es immer wieder, dass die einfachsten Unternehmenskennzahlen, wenn ich CHROs, CPOs hier bei mir auch im Gespräch sitzen habe, die kennen immer die Unternehmensgröße von den Mitarbeitern. Aber viele kommen schon ins Stocken, wenn ich sie nach der Umsatzgröße frage. Und das ist so ein bisschen the chicken and the egg Problem. Ja, ich kann mir oder ich muss mir diesen seat at the table erstmal verdienen und ich muss in Vorleistung gehen und zeigen, dass ich als CPO ein ganzheitliches Businessverständnis mitbringe.
Ich bin noch einen Schritt vorher hängen geblieben, weil du gesagt hast, Claudia, dass sich die Anforderungen an die Personalvorständinnen geändert hat? Also du hast gesagt, es hat sich nach Corona geändert oder in Corona hat sich gezeigt, dass es nicht reicht, wie es war. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass gerade durch Corona das Thema überhaupt erst auf den Tisch gekommen ist. Also sicherlich jetzt nicht bei der Bahn und der KPMG und den großen Unternehmen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass die Wahrnehmung, es reicht nicht, wenn Finance und CEO das Unternehmen führen, schon durch Corona nochmal einen krassen Kick gekriegt hat.
Absolut, weil plötzlich in der Krise die Schwachstellen aufgedeckt werden. Ja, ich habe da immer den Vergleich, den ich ziehe, wo ich sage, schön Wetter segeln kann jeder, aber wenn es stürmisch wird, dann zeigt sich, wer wirklich ein starker Leader ist. Und was wir in der Pandemie gesehen haben, war, dass wir zum Teil gar nicht die Antwort kannten, weil das war eine Situation, die völlig neu für uns alle war. Aber die Führungskräfte, insbesondere auch die CPOs, die sich vor die Mannschaft gestellt haben und gesagt haben, es ist neu für uns alle, es ist absolut herausfordernd und wir wissen auch noch nicht ganz genau, wie wir damit am besten umgehen. Aber wir machen das und wir schaffen das gemeinsam als Team. Ja, diese konstante Kommunikation, vor allem intern, aber auch extern, war das, was die guten, die richtig guten CPOs dann eben auch ausgezeichnet hat.
Das ist eine ganz spannende Beobachtung und auch nochmal hier was, was wir festhalten sollten, weil du hast total recht, Anjuli. Ich hatte auch eher, glaube ich, den Gedanken bisher im Kopf gehabt, dass viele Unternehmen sich erst nach Corona Gedanken gemacht haben, ob sie diese Rolle haben möchten, aber im Nachgang zu sagen, okay, wir haben diese Rolle schon, haben sie aber total anders definiert und brauchen diese Rolle jetzt anders, müssen nachbesetzen, müssen umbesetzen. Das war mir gar nicht so bewusst.
Das ist, glaube ich, auch, und deswegen finde ich das so spannend, Claudia, dass wir mit dir reden. Das ist natürlich immer ein Thema, in welchem Umfeld operiere ich, ne? Also viel in der Berliner LinkedIn-Bubble, da ist in meiner Wahrnehmung HR viel relevanter geworden in der Krise. Natürlich haben die großen Unternehmen ja schon immer Personalvorstände gehabt. Wobei da für mich auch immer die Frage war, waren das Personalvorstände oder waren das einfach Financer, die diesen Titel gekriegt haben? Weil ich weiß, ich hatte mich ganz oft gefragt, das habe ich auch in einem Podcast schon mal erzählt, ich habe irgendwann gedacht so, ach, wie doof, dass ich nicht Finance gemacht habe, weil dann hätte ich jetzt CEO werden können. Also als ich noch kleiner war, ne, habe ich das so gedacht. Und irgendwann habe ich hier gesessen und gedacht, hä, was für ein dummer Satz, weil eigentlich müsste doch nicht der Financer verantwortlich sein für das Unternehmen, sondern der People-Mensch.
Also sehr spannend, weil das natürlich auch ein Thema ist, das haben wir nicht nur in der Studie nochmal aufgegriffen, sondern das beschäftigt mich auch seit vielen Jahren. Ich habe gesagt, dass ich sowohl Finanz als auch HR da den Schwerpunkt habe. Und wir haben historischerweise ein paar ganz gute Beispiele, wo CFOs dann auch zum CEO werden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Phänomen in der Dachregion, wo man sehr stark eben auf die Hard Facts gesetzt hat. Also jemand, der die Kennzahlen, die Finanzkennzahlen des Unternehmens kennt, dem traut man zu, das Unternehmen auch ganzheitlich zu führen. Der Weg als CPO, irgendwann CEO zu werden, den sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so prominent wie den Weg als CFO, diesen Schritt zu machen. Ja, und es mag sein, dass sich das auch in den nächsten Jahren verändert, aber dann müssen wir darüber sprechen, dass sich eben auch die CPO-Rolle massiv verändern muss und deutlich ganzheitlicher wird.
Das stimmt. Das ganze Thema, die Rolle muss ganzheitlicher werden. Bei CFO-geführten HR-Abteilungen sieht man es ja ganz stark, dass der Fokus ganz doll auf Prozesse, System und wirklich sehr gut ausgebauter Operations-Komponente liegt und sich dann häufig komplementäre Profile dazu gesetzt werden, die wirklich ganz stark diesen People-Aspekt mitbringen, den dann häufig eben der die CFO nicht so mitbringt. Ich generalisiere jetzt einmal ganz bewusst. Aber so diese Kernthemen einer CEO-Rolle, die ja auch einfach ein riesengroßer Part Finance einfach ausmachen. Ich sehe das wirklich bei ganz wenigen HR-Leitungen, die wirklich sagen, ich habe mich irgendwann mal wirklich mit Werttreibern, mit Finance, mit Entrepreneurial Finance beschäftigt. Man muss ja nicht in irgendwie knietief in Accounting-Prozessen drinstecken können als CEO, aber man muss an der Stelle, finde ich mal, schon verstehen, was treibt den Wert meines Unternehmens und welche finanziellen Entscheidungen muss ich treffen?
Music to my ears, also ganz platt gesprochen, wie verdient das Unternehmen sein Geld, indem ich CPO bin? Ja, was ist unser Geschäftsmodell? Das sollte man dringend verstehen. Ja, es ist tatsächlich heute immer noch die Ausnahme, dass wir solche CPOs haben. Und das sind natürlich dann die CPOs, die wahnsinnig gefragt sind am Markt, weil sie eben mit diesem Add-on kommen. Und du hast, Annika, auch nochmal was ganz Spannendes angesprochen. Das ist die Berichtslinie. Ja, also ich würde sagen, primär geht die Berichtslinie an den CEO. Wir erleben es aber auch in einzelnen Fällen, gerade vielleicht auch in kleineren, schlankeren Strukturen, dass der CPO an den CFO berichtet. Das ist auch immer das, was ich dann meinen CPOs im Prozess mitgebe. Es muss nicht immer schlecht sein. Ja, im Idealfall habt ihr dann CFO sitzen, der sehr HR-affin ist, der aber gleichzeitig weiß, dass er die Expertise entsprechend nicht mitbringt und sich sein Team darunter sehr stark aufbaut und sagt, das ist euer Thema. HR ist ein Teilbereich meiner Verantwortung, aber operativ seid ihr dafür verantwortlich. Im schlechtesten Fall ist es ein CFO, der das Thema irgendwie auch noch aufs Auge gedrückt bekommt, der da überhaupt keinen Zugang zu hat und wo die Themen untergehen. Ja, aber die Reporting Line an sich muss nicht schlecht sein. Ich würde immer sagen, it depends, wer ist der jeweilige oder die jeweilige CFO und haben die eine HR-Affinität?
Es tut mir leid, but I strongly disagree. Also ich weiß, dass das Business oft so ist, aber ich finde schon, wenn HR oder People an Finance berichtet, dann haben wir eine sehr klare Hierarchie. Und das bedeutet, uns sind die Zahlen wichtiger als das Unternehmen. Und das kannst du so machen, weil ist ja dein Unternehmen. Aber ich finde schon, wenn wir uns hinstellen und sagen, Leute sind die wichtigste Ressource und uns ist das Thema wichtig und wir glauben daran, dann kann es nicht sein, dass ich an Finance berichte. Das ist wahrscheinlich auch eine Philosophiefrage, aber es gibt ja auch, habe ich jetzt neulich gelesen, eine Studie, dass wenn BWLer das Unternehmen übernehmen, auf lange Sicht die Gehälter der Leute kleiner werden. Also wenn man das vernünftig rechnet, ich muss die nochmal suchen, die Studie. Für mich ist es so ein bisschen wieder nicht konsequent. Also wenn ich sage, HR hat einen Sitz am Geschäftsführungstisch verdient, dann muss der HR vollwertig sitzen und kann nicht an Finance berichten mit jemandem, der auch sagt, ja, und ich mache auch die Buchhaltung und BI, weil dann hat auch BI nicht den gleichen Stellenwert. Und das ist für mich immer so ein bisschen das Thema, wo ich mir denke, dann schreibt ihr nicht ran, dass dir das People-Thema so wichtig ist.
Ich würde gerne ein Gegenbeispiel machen, Anjali. Du hast grundsätzlich absolut recht, ja, und ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, es gibt durchaus auch Ausnahmen. Und da würde ich gerne das Beispiel von BioNTech ins Spiel bringen. BioNTech haben wir spätestens alle in der Corona-Pandemie sehr gut kennengelernt durch die Corona-Impfungen. Ist natürlich jetzt eine spannende Organisation, weil sie sehr gründergeprägt ist nach wie vor, wahnsinnig schnell gewachsen ist und sehr wissenschaftslastig. Ja, also da sitzen wirklich hochdekorierte, hochqualifizierte Wissenschaftler, die ja auch bis in die kleinste Materie sich dafür begeistern können. Und BioNTech hat erkannt, dass sie so schnell wachsen, dass sie dieses People-Thema noch stärker in den Fokus setzen, haben einen CFO, den Jens Holstein, der tatsächlich HR mitverantwortet. Ja? Und der hat ein ganz starkes Team darunter aufgebaut. Also ich würde sagen, in dem Fall, ja, weil man einfach eine Unternehmenskultur hat und vielleicht auch eine Branche, die so spezifisch ist, in einem absoluten Wachstumsumfeld, wo man auch eine leane Struktur gerne beibehalten möchte, kann das schon funktionieren. Das sehen wir wirklich sehr gut bei BioNTech. Aber ich gebe dir auch recht, wenn wir es uns malen dürften, dann wäre die Reporting Line wahrscheinlich eher an den oder die CEO.
Wir würden jetzt einmal konkret auf die erste Studie zu sprechen kommen, liebe Claudia. Für alle Person, die noch nicht in Vorbereitung auf diesen Podcast, wie Anjuli und ich, diese Studie gelesen haben. Könntest du sie einmal zusammenfassen? Was genau ist das für eine Studie? Was habt ihr gemacht? Was waren so eure Key Findings?
Gerne. Also wir haben in der Vergangenheit die Profile der Personalleiterinnen in sowohl DAX 40 als auch MDAX-Unternehmen, 50 MDAX-Unternehmen plus 40 DAX-Unternehmen, also knapp 90 Unternehmen analysiert. Und wir haben uns angeschaut, was diese Personalleiterinnen an Background haben, welche Ausbildung haben die, wie lange sind die schon im Unternehmen, haben die auch mal ein anderes Unternehmen kennengelernt, wie sind die da hingekommen, wo sie heute sind, sind die Teil des Vorstandes, berichten die an den Vorstand. Das sind alles so Themen, die wir ausgewertet und analysiert haben.
Unfassbar spannend. Und die allererste Frage, die sich bei mir gerade auftut, ist, in diesen Neubesetzungen in der letzten Zeit, wurden die Personen eher aus den eigenen Reihen hochgezogen oder haben sich Unternehmen hier eher für externe CHRO-Besetzungen interessiert?
Also was wir festgestellt haben, ist, dass ein Drittel der CPOs mindestens 2 und nochmal ein Drittel mindestens 4 Unternehmen gesehen haben. Das heißt, die haben also schon andere Organisationen kennengelernt. Interessanterweise hat die Mehrheit, also etwa 2 Drittel, nicht nur das Unternehmen mal gewechselt und was anderes gesehen, sondern auch die Branche gewechselt. Und was wir auch besonders spannend fanden, war, dass knapp 25% der CPOs einen Background in der Strategieberatung mitbringen. Annika, du bist da ein gutes Beispiel auch dafür. Ist ja auch in deinem Hintergrund so. Ich glaube, dass sowas enorm hilft, weil man komplexe Sachverhalte schnell durchdringen kann und weil man dieses ganzheitliche Verständnis für ein Unternehmen deutlich einfacher oder schneller auch mitbringt.
Claudia, Entschuldigung, das waren sehr, sehr viele Zahlen und sehr, sehr viele Brüche. Also ich habe verstanden, 1/4, also 25% der CPOs kommen aus der Beratung. Davor hattest du gesagt, wie viele sind in ihrem Unternehmen hochbefördert worden? Gar niemand.
Ich fasse es gerne nochmal zusammen. Also 2 Drittel der CPOs haben mehr als eine Organisation kennengelernt. Ja, das heißt im Umkehrschluss, 1 Drittel hat das nicht und ist intern groß geworden.
Auf die Gefahr hin, dass die Annika mit mir die dritte Staffel nicht mehr macht. Ich finde es natürlich immer wild, wenn jemand CPO wird aus der Beratung, weil ich ja eben aus der anderen Ecke kommt. Aber natürlich sehe ich viele, viele Skills, die du als CPO brauchst, die du in so einer Beratung lernst. Weil ich merke schon, bei mir in der Beratung ist es ganz oft, wenn ich mit HRlerInnen rede, dass Herausforderungen bestehen, die Themen auf die Straße zu kriegen durch die Kommunikationsskills, also durch dieses Präsentieren oder die Leute mitreißen, weil du ja als klassische, ich sag mal, die HRlerin, die angetreten ist, die Leute glücklich zu machen, da bist du ja sehr in deiner Welt. Das finde ich spannend, aber ich finde genauso toll, dass 1 Drittel wirklich praktisch aus ihrem Unternehmen kommen. Aber kommen die dann aus dem HR oder sind die dann, nehmen die dann was mit?
Sowohl als auch. Und ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, Anjuli, weil die CPOs, die den Strategieberatungshintergrund mitbringen, die wechseln nicht unmittelbar, in der Regel wechseln die nicht unmittelbar in die CPO-Rolle dann auf Industrieseite, sondern die starten ihre berufliche Laufbahn im Strategy Consulting, merken dann irgendwann, dass es auch auf der anderen Seite spannend sein kann und gehen in-house. Ja, in der Regel entweder ist es eine strategische Einstiegsposition oder im HR und gehen dann in-house sozusagen die nächsten Schritte. Das heißt, die wachsen ja auch in die Rolle rein und machen nicht diesen kalten Move von Strategieberatung als CPO in die Industrie. Der zweite Punkt, es ging darum, dass die Kandidaten, die intern in die Rolle wachsen, wo die herkommen, ne? Ob die quasi einen HR-Background haben. Sowohl als auch. Ich erlebe das immer wieder und auch das in den letzten Jahren verstärkt, muss man sagen, dass intern Führungskräfte in die Rolle gewachsen sind, die aus dem Business kommen und dass da ganz bewusst diese Promotions stattgefunden haben, weil man eben diesen Connect zwischen HR und dem Business sicherstellen wollte. Es waren oft Organisationen, die das Gefühl hatten, in der Vergangenheit war da ein Disconnect und man muss beide Parteien wieder näher zusammenbringen. Und dann ist natürlich so eine Vita prädestiniert dafür. Ich kenne meine Organisation, ich kenne die Unternehmenskultur, ich spreche die Sprache des Business und ich gehe in die Rolle des CPO.
Ich finde auch da mit dem Switch aus der Beratung, muss ich tatsächlich sagen, es war ja damals keine CPO-Rolle bei mir, aber Gesamtpersonalleitung bei About You. Und es war schon echt ein Stretch. Also wenn man immer nur Unternehmensberater geführt hat, das heißt, man weiß schon, dass es sehr große Unterschiede darin gibt, wie führe ich jetzt irgendwie Berater, wie führe ich jetzt eben eine Sachbearbeitung beispielsweise. Aber ich muss schon sagen, die ersten 12 Monate in so einem Switch erfordern unfassbare Passion, auch wirklich kleinsteilig Prozesse zu verstehen auf Themen wie Payroll, Vertragserstellungsprozesse, alles, was wirklich die Kernoperations angeht. Und ich glaube, genauso erfordert es, wenn man als klassischer HRler wirklich aus dem Ops-Bereich hochgeht und diesen strategischen On-Top-Aspekt hat. Ich glaube, dann erfordert es genauso viel Passion, sich in Finance, Kommunikation, wirklich so diesen Strategiepart reinzudenken. Und ich persönlich finde, dass egal aus welcher Richtung man diesen Karriereswitch wahrscheinlich macht, man sich einfach mal bewusst werden muss, die ersten 12 Monate werden alles andere als einfach, weil man sich hart reinfuchsen muss.
Ja gut, aber das hast du ja theoretisch immer. Also wenn du jetzt nicht von E-Commerce Mitarbeitenden Anzahl und Umsatz zu exakt dem gleichen E-Commercer gehst, und auch da würde ich sagen, die ersten Monate sind stressig.
Total, aber wenn du nochmal die Komplexität von Prozessen on top verstehen musst, um zu sagen, ich habe noch nie in meinem Leben Payroll-Prozesse verantwortet, das knacke ich.
100%. Ich habe immer so das Gefühl, du darfst nicht alle Variablen ändern. Also du kannst das Unternehmen oder die Branche ändern, die Größe und die Komplexität oder den Bereich. Aber du kannst jetzt nicht, wenn du vorher in einer 250-Mann-Bude Head of HR warst, in einen Konzern gehen und da CPO werden wollen. In der Fertigung.
Und da würde ich dir auch aus Sicht der Personalberaterin sagen, dass du wahrscheinlich dafür auch gar nicht in Frage kommst, weil wir natürlich immer mit unseren Klienten ein sogenanntes Positionsprofil, Anforderungsprofil erstellen. Und da musst du schon auch irgendwie in der ähnlichen Größenordnung gespielt haben. Wenn du ein reines Non-Manufacturing-Profil hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du für Manufacturing-Rollen in Frage kommst, relativ gering. Und the other way around. Es gibt immer Ausnahmen. Aber ich würde gerne nochmal auf einen Punkt von dir, Annika, zurückkommen. Du warst in der Strategieberatung. Das vergisst man, wenn man in dieser Blase ist. Aber da sitzen Leute, die sind alle hoch motiviert und top ausgebildet. Und dann hast du den Reality-Check, wenn du auf die andere Seite wechselst. Da ist eine Sachbearbeiterin, ja. Die hat eine andere Motivation und die hat vielleicht auch einen anderen Schwerpunkt in ihrem Leben. Und damit muss man erstmal umgehen können. Das ist das eine. Also wirklich diese kulturelle Anpassung, dieses Ankommen, der Reality-Check. Und du hast 2 Wege beschrieben. Einmal aus Operations, HR-Operations, hin zu einer strategischeren Gesamtverantwortung, beziehungsweise eben aus der Strategie kommend, rein in die Operations. Ich glaube, dass der Weg, wenn man die strategische Brille schon mitbringt, in eine operative Rolle oft leichter geht als the other way around, ja, weil man intellektuell die Dinge durchdringen kann und jetzt sozusagen nur noch darauf achten muss, in Anführungszeichen nur noch, dass man das auch wirklich anwendet, dass man die Ärmel hochkrempelt. Ich glaube, das ist ein bisschen leichter aus der Brille. Aber ich würde immer sagen, es muss idealerweise Zwischenschritte geben, ja, aus der Strategieberatung kommend, hin zu Inhouse, dass du dich da so ein bisschen auch dein Netzwerk kennenlernst, die Branche kennenlernst. Das ganze Thema Stakeholder-Management, das ist nicht zu unterschätzen. Und dann bist du richtig aufgestellt für eine gesamtheitliche HR-Verantwortung.
Ich habe jetzt verstanden, wir haben zum einen, die Skills haben sich geändert. Die Erwartung ist viel mehr, du musst Schnaps mit dem Business aligned sein als CPO. Dann hattest du gesagt, im Grunde führt jeder Weg zum CPO. Also es gibt aus dem Unternehmen gewachsen, es gibt die strategische Beratung, es gibt aber auch Leute, die sich einfach durch die Unternehmen hochbefördern, sage ich mit den Wechseln. Was habt ihr denn noch rausgefunden in eurer Studie?
Was ich ganz spannend finde aus der Studie in Richtung Anjali, um auf deine Frage zu kommen, gibt es eigentlich diese typische eine CHRO-Laufbahn? Also gibt es diesen ganz klassischen Karriereweg, bei dem man Menschen sagen kann, wenn du da hinkommen möchtest, musst du genau das machen und dann wird's klappen.
Wahnsinnig spannende Frage. Und ich glaube, wenn wir eines gelernt haben in den letzten Jahren, dann war es, dass alles voller Veränderung ist und Volatilität. Was wir beobachtet haben in der Studie, dass man bei der Studienwahl schon eine Parallele sieht. Also, dass da schon ein klarer Trend auch hervorgeht, dass 40% ein, nicht überraschenderweise, aber ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert haben, gefolgt von Jura 19% und Psychologie 17%. So. Ich glaube aber, dass in Zukunft sich das schon verschieben wird. Also wir werden bestimmt weniger Juristinnen an der Spitze der Personalabteilung sehen. Warum? Arbeitsrecht ist traditionell wichtig und hat einen großen Aspekt in der Personalarbeit. Das wird sich primär auch nicht ändern, aber es werden andere Aspekte wichtiger. Das heißt, dass man das Arbeitsrecht gut über Dienstleister oder interne Expertinnen abdecken kann. Aber bei strategischen Themen, da nimmt sozusagen die Komplexität zu und da wird der Schwerpunkt auch gesetzt werden. Das heißt, CPOs müssen heute in einem VUCA oder wir sprechen mittlerweile ja eigentlich schon vom Barney-Environment mit stetigem Wandel, mit hoher Komplexität umgehen können. Und so Themen wie künstliche Intelligenz, Multigeneral Workforce, aber auch Nachhaltigkeit spielen dabei eine immer wichtigere Rolle.
Du hast gerade was für Umfelder, von denen ihr spricht? Kannst du das vielleicht nochmal erklären?
Gerne. Also das VUCA Environment ist ein Umfeld, was beschreibt, dass wir heute alle von Uncertainty, Vulnerability und so weiter beeinflusst sind. Und das ist aber fast schon wieder veraltet, weil VUCA spricht auf alle Aspekte eigentlich der allgemeinen Unsicherheit an. Aber Barney wiederum fokussiert sich dabei so ein bisschen mehr auf Fragilität, auf Angst, auf ja die Nichtlinearität, das ist der Unterschied. Also mehr auf die psychologischen Aspekte und auf die systemischen Aspekte. Es beschreibt einfach diese Volatilität, in der wir uns heute befinden, mit allen geopolitischen Themen, wirtschaftlichen Aspekten und daraus der Ableitung an uns als an Individuen.
Kannst du nochmal erklären, warum das dafür sorgt, dass die Juristen nicht mehr prädestiniert für die CHRO-Rollen sind?
Also ich würde es nie ausschließen, ja, aber wir brauchen heute andere CPOs. Wir brauchen CPOs, die Super-Connectors sind, die interne Mitarbeiter mit den neuen externen Herausforderungen auch zusammenbringen und daraus auch Teil der Unternehmensstrategie sind und die ableiten können. Das heißt, wir brauchen jemanden, der ganzheitlich denkt, der deutlich mehr den Fokus auf strategische Aspekte legt und nicht so sehr auf das Thema Arbeitsrecht, was ja schon eher vielleicht ein etwas administrativeres Thema ist.
Also im Grunde, die Annika und ich, wir hatten in der zweiten Folge der ersten Staffel über die Erwartungen an HR gesprochen. Das heißt ja eigentlich das, was wir im Kleinen da besprochen haben, also dass der Teamlead HR eben nicht mehr nur die Sachbearbeitung machen kann, sondern eben viel connecteder mit den Menschen sein muss, viel Daten, Skills haben muss. Das ganze Thema Corona war ja auch unheimlich viel Ängste nehmen, was auf HR lag. Das haben wir eigentlich bis ganz nach oben, dass wir wegkommen von diesem administrativen Experten.
Absolut. Also der HRler, der irgendwo im Elfenbeintürmchen sitzt, jetzt mal ganz platt gesprochen, der hat keine Chance mehr, sondern es sind Führungskräfte gefragt, die kommunikativ sind, die verbindend sind und auch proaktiv.
Anjuli, du kannst hier mal unser schönes Beispiel nehmen mit dem bitte nicht stören Gehaltslaufschild an der Tür von der HR-Abteilung.
Ja, aber ich habe noch in Unternehmen gearbeitet, da war das so und ich habe jetzt Beratungen, also Firmen, die ich berate, wo das ganz oft so ist, wo ganz viel Selbstverständnis der HR ist, ich mache hier den Gehaltslauf, aber einmal zur Rettung, ich hatte auch ganz oft die Diskussion mit der Finance, dass die mal an People denken müssen. Also gerade wenn wir so das Thema Kostenübernahme, Vorleistung gehen, habe ich oft mit Finance geredet und gesagt, wirklich, diese Social Media Managerin muss jetzt das Hotel vorab bezahlen. Also ich glaube, insgesamt müssen wir viel people-orientierter in allen Bereichen werden.
Wir bewegen uns gerade richtig gut in die Richtung der zweiten Studie. Und zwar, was genau sind eigentlich diese Skills? Weil ich finde, das kommt aus unserer Diskussion ganz stark heraus. Was genau brauchen wir eigentlich gerade für neue CHROs? Was brauchen wir für Profile? Welche Profile sind am Markt spannend? Und würde einmal bitten, Claudia, du hattest uns ja noch eine zweite Studie geschickt, auch dazu. Beide Studien verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Diese Studie kennt ihr allerdings noch nicht aus der Dino-Folge, sondern die ist jetzt neu. Magst du uns hier einmal ein bisschen Hintergrund geben, was genau ist das für eine Studie und was habt ihr da gemacht?
Also wir haben wirklich eine ganz neue Studie veröffentlicht, für die wir 70 CPOs global befragt haben, also Asien, Europa, Americas primär, und haben gefragt, was sind denn die Themen, die euch als CPOs bewegen und wo seht ihr die Trends in eurer Rolle? Und daraus abgeleitet haben wir 5 Trends definiert, die sich wirklich geografisch über alle Regionen hinweg dann auch herauskristallisiert haben. Wenn du magst, leite ich die gerne mal ab und gehe dann ins Detail.
Sollen wir vorher einmal raten, Anjuli?
Genau, ratet doch mal.
Begeisterung. Was glaubst du, ist so ein Kerntrend? Also für meine Begriffe ist das Thema wahrscheinlich Change Management. Also egal, wie agil, change-affin Organisationen bereits sind, ich habe das Gefühl, Change wird immer schneller. Es gibt immer mehr Einflüsse von außen, die wir als Unternehmen nicht beeinflussen können. Das heißt, wir müssen viel agiler, schneller sein. Und daher wäre jetzt meine These, ein Top-Theme ist Change Management. Frau Mauer?
Ja, ich überlege, ob das in die gleiche Richtung geht oder nicht. Für mich wären 2 Themen. Einmal so ein bisschen in die Richtung, was wir gerade schon gesagt haben, Daten-Knowledge-Management. Also dieses, dass HR viel datengetriebener wird und People Analytics, also ist für mich immer so ein super tolles Thema. Und fürs Unternehmen, Resilienz ist, glaube ich, für mich das Thema. Aber das kann auch bei Annika bei dem Change Management mit drin sein, weil ich glaube schon, oder ich würde mir wünschen, dass das Thema Mental Health im Sinne von, wie mache ich meine Workforce-Resilienz, weil bei aller Liebe, ne, ist ja gerade nicht die beste Zeit, um alive zu sein. Wie kann ich das managen? Also wie kann ich meine Orga resilienter machen? Und wahrscheinlich ganz unsexy das Thema Fachkräftemangel, würde ich noch sagen.
Also ihr habt beide absolut recht, ja?
Yay!
Gut gemacht, vielleicht auch schon die Studie gelesen, I don't know.
Das war einfach cruel jetzt. Was ist wichtiger, smart auszusehen oder unvorbereitet?
Da hat Claudia uns kurz einmal von der Seite gebasht. Ich muss zugeben, ich habe sie überflogen. Du hattest uns ja voll geschickt, sonst hätte ich die Fragen nicht ableiten können. Also ich habe geschummelt.
Ja, again, möchte ich unvorbereitet wirken oder smart? Können wir einfach beantworten?
Ich habe mir aber vorher, muss ich sagen, die Fragen gestellt, nämlich bevor ich reingeschaut habe und gesagt, hey, was, glaube ich, kommt da jetzt bei raus?
Und ich löse es jetzt gerne einmal auf. Also, es gibt 5 zentrale Themen. Und der erste Punkt ist das Thema künstliche Intelligenz. Ich komme gleich dann dazu, was wir daraus ableiten. Der zweite Punkt ist das Thema Multigeneral Workforce. Ein dritter wesentlicher Aspekt ist ESG. Dann das Thema flexible Personalplanung und last but not least, Anjuli, zu deinem Punkt Wellbeing. Bei künstlicher Intelligenz, bei dem ersten Punkt, ist es so, dass natürlich Daten, ihr habt es vorhin auch schon gesagt, eine immer zentralere und wichtigere Rolle bei der Entscheidungsfindung spielen in Bezug auf alle Aspekte von Mitarbeitern, Leistung und Kultur. Das heißt, dass der CPO natürlich mit präzisen Daten heute viel besser in der Lage ist, aussagekräftige Geschäftseinblicke zu liefern und die dann in nachvollziehbare Ziele und natürlich auch Ergebnisse umzusetzen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass der oder die CPO dabei aber wirklich eine schwierige Aufgabe hat, weil er muss einerseits oder sie die Belegschaft für KI fit machen, das aber zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich noch unklar ist, wie die neue Technologie das jeweilige Unternehmen, die jeweilige Branche verändern wird oder überhaupt auch die Personalfunktion. Das zweite Thema ist Multigeneral Workforce. Und wir alle spüren, dass die jüngeren Generationen natürlich einen immer größeren Anteil an der Belegschaft ausmachen. Und gerade für die spielt das Thema Purpose, also das Warum, eine zentrale Rolle. Und dabei ist natürlich auch irgendwie die Erwartung, dass die Unternehmen dabei eine führende Rolle in gesellschaftlichen Fragen übernehmen. Das heißt, dass der oder die CPO tatsächlich darauf achten muss, die komplexen Bedürfnisse dieser generationsübergreifenden Belegschaft und die jeweiligen Interessen, Bestrebungen und so weiter in Einklang zu bringen. Und das geht dann schon, würde ich sagen, über die offensichtlichen Spannungen zwischen den Generationen hinaus und erfordert dann natürlich auch wirklich einen sehr sorgfältigen Ansatz bei der Gestaltung der Organisation, aber auch bei der Karriereentwicklung. Der dritte Punkt ESG. Auch hier sehen wir alle, dass eine wachsende Zahl von Themen heute genau an der Schnittstelle von Talent und Nachhaltigkeit ist. Das betrifft dann Themen wie Gender Pay Gap, Glass Ceiling, Reskilling, Upskilling, Wellbeing, Human Rights und so weiter. Es ist also eine ganze Palette an Themen. Und da spielt der oder die CPO fast schon so eine Art Sozialbarometer, wenn man das so sagen kann. Also die müssen die Themen aufnehmen und müssen sie in ihre Strategie integrieren. Dabei ist D&I, also Diversity, Equity und Inclusion, auch ein ganz wichtiger Punkt. D&I hat sich wirklich über die letzten Jahre enorm verändert. Also früher, glaube ich, war das ein Thema, wo viele drüber gelächelt haben. Aber wir merken, dass es eine immer größere Bedeutung bekommt. Ich habe in meinem Hydrogen Struggles Leadership Podcast mit Dietmar Knöß gesprochen. Das ist der CHRO von Puma. Und Puma würde ich da wirklich als absoluten Benchmark hier im deutschsprachigen Raum sehen, weil Puma ein gutes Beispiel ist, wie D&I wirklich einen echten Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann. Das bringt mich zu dem nächsten, zu dem vierten Punkt, die flexible Personalplanung. Also, auf der einen Seite gibt es einen sehr sich schnell ändernden Talentbedarf, auf der anderen Seite aber eine Knappheit an den gefragten Qualifikationen. Das kennen wir alle, das ist der War of Talent. Das bedeutet, dass die CPOs neue Talentmärkte erschließen müssen und auch Karrierewege plötzlich ganz neu gestalten müssen, um eben dann dem Unternehmen die besten Chancen zu geben, die Top-Talente zu rekrutieren, aber die natürlich dann auch zu halten. Bedeutet wiederum, dass CPOs zunehmend auch darauf achten müssen, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten innerhalb des Unternehmens zu bewerten, die Mitarbeiter weiterzubilden, umzuschulen, aber auch Prozesse zu rationalisieren und, das hat, glaube ich, auch einer von euch schon gesagt, agile Teams zu bilden. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, was auch zu dem Thema Teams, Mitarbeiter, Halten und so weiter passt. Das ist der letzte Punkt, Wellbeing. Wir alle wissen, dass sich viele Menschen aktuell in der Situation müde fühlen, unsicher fühlen, ja, im Rahmen der unbeständigen Wirtschaft, der globalen Geopolitik, aber auch des gesellschaftlichen Wandels. Wir sprechen auch über Gesundheitsprobleme, die immer häufiger auftreten. Das hat dann wiederum die Konsequenz, erhebliche finanzielle, emotionale, aber auch kulturelle Auswirkungen auf die gesamte Organisation zu haben. Und da ist schon ganz deutlich, dass die Unternehmen, die in die Gesundheitsfürsorge investieren und auch das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter an erste Stelle stellen, wirklich einen echten Wettbewerbsvorteil haben. Das hört sich immer alles so nach Soft Skills an, aber das lässt sich auch wirklich messen. Wir sprechen ja jetzt hier schon auch davon, dass an erster Stelle schon auch der höhere Gewinn des Unternehmens steht, ja, und dass das ein Teil davon ist. Wenn ich also ganz banal gesprochen auf meine Mitarbeiter achte und es denen gut geht, dann sind die produktiver und es geht der Organisation besser. Und da ist schon nicht alleine, aber weitestgehend die Verantwortung bei den CPOs.
Für mich ist es so angenehm zu sehen, dass durch die Entwicklung, die wir haben und natürlich die Globalisierung der Welt und den Fachkräftemangel und die Demokratisierung von Studien und dadurch, dass ich ja auch hinziehen kann, wo ich möchte zum Arbeiten, finde ich es so angenehm, dass dieses ganze People-Thema so viel wichtiger wird. Ja, weil früher habe ich in meinem Dorf gewohnt und dann habe ich beim Bäcker gearbeitet oder in der Fabrik und war froh, wenn es da Licht gab. So Stichwort Hearthstone-Studien und sowas. Und das finde ich so eine schöne Entwicklung, dadurch, dass wir so flexibler sind, dass People-Thema einfach wichtiger werden muss und wir eben CPOs in der Rolle haben, die sich um Wellbeing kümmern. Und es nicht nur ist, ja, kommst du heute nicht, kommt jemand anderes. Aber natürlich muss ich einmal kurz sagen, das Wellbeing oder die Verantwortung für das Wellbeing ist in meiner Perspektive nicht Aufgabe von der HR, sondern HR muss die Strukturen machen, schaffen und sensibilisieren, aber am Ende muss auch deine Führungskraft dafür zuständig sein.
Total. Eine Sache, die muss ich ganz kurz anschließen, ist einmal ganz hart auszusprechen. Wellbeing im Unternehmen bedeutet nicht puren Altruismus und Nettigkeit, sondern natürlich macht man das, um zu einem produktiven, funktionierenden Unternehmenssystem beizutragen. Und Wellbeing ist aus dieser Sicht natürlich gerade massiv wichtig, wenn eben die Welt Kopf steht, irgendwie viel Druck passiert und man einfach gerade nicht so eine tiefenentspannte Arbeitssituation hat.
Ja, beziehungsweise, um einmal noch reinzuwerfen, denkt doch mal an euch selber. Leistet ihr bessere Arbeit, wenn es euch gut geht oder wenn ihr super gestresst seid? Und allein deswegen ist es für mich immer ein No-Brainer. Also gesellschaftliche Situation, natürlich macht es das schlimmer, aber in jedem Szenario liefere ich bessere Arbeit, wenn es mir gut geht. Und das bedeutet von, wenn ich ein angenehmes Office-Environment habe, also wenn ich irgendwie ein schönes Büro habe, wenn ich Kollegen habe, wo ich mich wohlfühle, wenn ich ein gutes Unternehmen habe, werde ich bessere Arbeit leisten. Das ist für mich so immer dieser No-Brainer, wenn ich mir auch manchmal, und ich verspreche, das ist der letzte Exkurs, wenn ihr mal durch Behörden geht, wie es da aussieht, also rein von der vom Office-Setup, da denke ich mir, natürlich sind die alle schlecht drauf. Wäre ich auch, wenn ich da sitzen würde. Egal, ich schweife ab, Entschuldigung. Das heißt, was nehme ich jetzt mit aus der Studie, wenn auf meinem Weg CPO zu werden?
Noch eine weitere Frage stellen. Dann kommen wir zu der Abschlussfrage. Was mit mir jetzt gerade total resoniert hat und mich ganz neugierig gemacht hat, Claudia, du hast das Beispiel von Puma gebracht. Und das ist für mich nämlich ein nächstes Thema. Mein Eindruck ist, es gibt ganz viele Unternehmen da draußen, die sagen, Diversity, das wird gerade mega wichtig. Also jetzt machen wir mal diese Diversity kurz. Lass mal eine Frauenquote einführen, weil brauchen wir auch gerade. Sehen aber nicht, was möchte ich eigentlich dadurch erreichen? Thema Diversity of Thought. Ich möchte besser werden, indem ich möglichst viele verschiedene Perspektiven einbringe von Menschen, die mein Produkt, meine Services, meine Kultur gestalten. Und du hast es ja jetzt gerade gesagt, Puma ist ein Beispiel, wo die I&I einen ganz krassen Business Impact geschaffen hat. Darfst du dieses Beispiel mit uns teilen? Das fände ich ganz interessant.
Das finde ich ganz interessant, Annika, dass du das sagst. Und du hast mich schon schmunzeln sehen, weil wir das als Personalberater häufig auch erleben, wenn wir eine Vakanz besetzen im Vorstand, dann haben wir den Wunsch, das eben auch mit einer Dame zu besetzen, dass der Ratio wieder passt. Wir alle wissen, dass Diversity natürlich breiter ist als nur das Thema Geschlecht, aber das ist primär im deutschsprachigen Raum der Fall. Und ich glaube, es gibt Unternehmen, die so schlau waren und erkannt haben, dass dieser Aspekt Diversity, Equity, Inclusion ein deutlicher Wettbewerbsvorteil sein kann. Und das sind oft die Unternehmen, und jetzt schlage ich gleich die Brücke zu Puma, die vielleicht von anderen Faktoren her nicht unbedingt the most sexy sind. Was meine ich damit? Wenn wir uns Puma anschauen, dann ist das eine Organisation, die hat coole Produkte, das ist eine Lifestyle-Marke. Check. Aber die sitzen in Herzogenaurach. Und wer schon mal in Herzogenaurach war, der weiß, dass es nicht der Nabel der Welt ist. Da gibt's den großen Bruder Adidas, da gibt's den kleinen Bruder Puma und dann gibt's nochmal Schaeffler und mehr gibt's da nicht. Das heißt, Puma hat sich frühzeitig auch Gedanken gemacht, wie kann ich denn die Top-Talente aus der ganzen Welt dazu bringen, dass sie zu mir nach Herzogenaurach kommen. Und da hat man sich ganz viele Gedanken gemacht und hat eben erkannt, dass plötzlich Chinesen, Brasilianer, Amerikaner den Weg nach Herzogenaurach gefunden haben, weil die Arbeitsbedingungen so attraktiv waren. Bei meinem Besuch bei Puma habe ich in 1,5 Stunden, also ich habe dann irgendwann aufgehört mitzuzählen, aber über 10 Sprachen gehört. Ja, das ist ein so internationales Umfeld, wo du deine Kinder mit in die Organisation bringen kannst, wo es einen Kindergarten gibt, wo du dein Haustier mitbringen kannst, wenn du keinen Betreuer hast und so weiter. Das sind alles nur so kleine Aspekte, aber das trägt natürlich maßgeblich dazu bei, dass sich die internationalen Mitarbeiter dort maximal wohlfühlen und letztendlich produktiver sind.
Super interessant, finde es ein richtig gutes Beispiel. Ich wusste gar nicht, dass Puma auch in Herzogenaurach sitzt. Ich würde sagen, wir kommen so langsam einmal zum Ende. Wir könnten jetzt mit dir wahrscheinlich noch 3 Tage über die Beispiele sprechen, die wir heute genannt haben. Aber Anjali, du hast ja gerade schon so schön die Abschlussfrage im Kopf gehabt. Möchtest du sie einmal stellen, auf welchem Thema wir gerne heute den Podcast abschließen möchten?
Den Podcast und die Staffel, nachdem wir jetzt 1 Staffel lang über Retention geredet haben, enden wir damit. Was sind denn deine Tipps, wenn ich CPO, CHRO in einem Unternehmen werden möchte oder wenn das mein Karriereziel ist? Natürlich wissend, wir reden ja über Statistiken und eine Studie. Das bedeutet natürlich nicht, dass das die Blaupause für jeden Karriereweg ist. Möchte nur verhindern, dass uns Leute am Ende schreiben, ich habe all das gemacht, was ihr gesagt habt vor 5 Jahren, warum bin ich nicht CPO bei Puma? Aber Claudia, aus der Studie fassend, was wären deine Top-Tipps?
Gerne. Also wir halten fest, ohne Gewährleistung. Ich habe 3 Tipps, die ich gerne mit auf den Weg geben möchte. Das erste ist Business Acumen, also der Geschäftssinn. Versucht von Anfang an wirklich einen ganzheitlichen Blick auf das Unternehmen zu entwickeln. Es ist wirklich wichtig, dass ihr das Geschäftsmodell eurer Organisation versteht. Also ganz platt gesagt, wie verdient mein Unternehmen das Geld? Und dazu gehört dann auch, dass ihr eure Unternehmenskennzahlen im Blick habt. Ich erlebe es immer wieder, dass Führungskräfte im HR-Bereich da einfach nicht so sattelfest sind und das lässt sich wirklich leicht beheben. Der 2. Punkt, den ich gerne mitgeben möchte, ist das Thema Stakeholder Management. Schaut, dass ihr von Anfang an starke Beziehungen im Unternehmen aufbaut, die auch wirklich funktionsübergreifend sind. Also geht in den direkten Austausch mit Sales, Marketing, mit Finance, mit der Entwicklung und so weiter und versucht dabei zu verstehen, was aus deren Sicht relevant ist. Nur so könnt ihr dann wirklich den ganzheitlichen Blick auch haben und am Ende des Tages einen echten Beitrag zur Unternehmens- oder an der Unternehmensspitze auch leisten. Und last but certainly not least, ich würde fast sagen, das ist so die Klammer, die über diesen 2 Punkten steht, lifelong learning. Bleibt neugierig, bleibt open-minded, versucht vielleicht auch mal, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass ihr einen Schritt aus HR rausmacht, dass ihr ein bisschen was anderes kennenlernt, weil euch sowas nur von Vorteil sein kann und euch am Ende des Tages als CPO noch glaubwürdiger macht. Es ist schön, wenn man über den Tellerrand auch der eigenen Organisation schaut, vielleicht auch der eigenen Branche und so auch extern wirklich ein Key Decision Maker am Markt dann auch wird.
Liebe Claudia, ich habe das Gefühl, du hast ganz toll zusammengefasst, was wir eigentlich seit 2 Staffeln predigen, in anderen Worten. Also das war ja von schaut über den Tellerrand, wo wir immer sagen, holt euch Netzwerke, holt euch andere Meinungen, bis hin zu Schnaps, HR muss mit dem Business aligned sein. Ihr müsst natürlich verstehen, was das Unternehmen macht. Aber das würde ich ganz ehrlich auch für jeden Mitarbeitenden fast sagen. Also mein Anspruch wäre schon irgendwie, du solltest ja in jedem Bereich wissen, womit ihr das Geld verdient.
Das war einfach so ein kompletter Full-Circle-Moment heute auf die wie haben wir die 2. Staffel angefangen, wie haben wir sie jetzt geendet und B, auch wirklich das Thema, wie positionieren wir unsere HR-Abteilung über die letzten beiden Staffeln geschaut. Ich fand das einen richtig schönen Abschluss für die 2. Staffel.
Dankeschön. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Ihr habt mich durchaus herausgefordert und ich danke euch, dass ich heute bei euch sein durfte.
Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben uns riesig gefreut, dass du zugesagt hast.
Vielen Dank. Ich fand es eine total gute, was das Gegenteil von Auftakt, eine ganz tolle Schlussfolge. Ihr Lieben da draußen, liebe Annika, vielen, vielen Dank an dieser Stelle für eine 2. grandiose Staffel, wie ich finde, HR ungeschminkt zum Thema Retention mit vielen Deep Dives, mit vielen, vielen Learnings. Und wie immer machen wir eine kurze Pause zwischen den Staffeln und freuen uns, wenn wir mit dem Thema Learning and Development in Organisationsdesign in die 3. Staffel zurückkommen. Natürlich gibt es wie immer dazu noch ein paar Infos, wann wir anfangen, wie es weitergeht. Dazu folgt uns auf LinkedIn. Und Annika, ich werde dich vermissen, den Monat oder 2.
Ich dich auch.
An alle da draußen, schreibt uns, wenn ihr Themen habt, die ihr unbedingt wollt, dass wir besprechen. Die 4. Staffel geht Deep Dive Operations. Ich habe lange genug genervt, als dass die Annika nicht Nein sagen durfte. Das heißt, wenn ihr Themen habt, die ihr operational seziert haben wollt, auch das schreibt uns gerne. Damit bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, habt eine schöne Woche, habt ein schönes HR, macht uns stolz und wir hören uns ganz bald wieder.
Tschüss.
Tschüss.